Und es hieß ja dann die Literaten und wir haben da irgendwie gebucht und wir haben sich an irgendwelche Spielregeln gehalten. Ich glaube tatsächlich, da einen Schuldigen irgendwie ausfindig zu machen, erstmal steht mir das nicht zu und zweitens glaube ich, das geht nur gemeinsam. Wir müssen gemeinsam schauen, dass wir Regeln finden, dass wir gemeinsam gucken, wie können wir das alles unter den Hut bringen. Wirtschaftliche Interessen von Bands, ehrenamtliche Interessen von uns und vor allen Dingen auch von kleineren Gesellschaften, weil das ist nämlich das Schlimme dieses Jahr, beziehungsweise in dem Jahr 27, wir haben ja jetzt für 27 gebucht, dass es gerade für die kleineren Gesellschaften, die Situation hatten, zum Beispiel noch gar keine Säle gebucht zu haben, die vielleicht auf eine große Nummer angewiesen sind, die vielleicht sich wünschen würden, Casala, Blackfoes, Höhner oder wie Räuber und wie es alle heißen, auf dem Plakat stehen zu haben, weil die das brauchen, um Karten zu verkaufen, dass wir die nicht hinten runterfallen lassen.
Es ist eine Diskrepanz zwischen Beruf und Ehrenamt. Berufsmäßig arbeiten wir mit Leuten zusammen wie mit einem Hotel, mit Bands, mit Beschallungsfirmen. Und auf der anderen Seite stehen die Amateure, die einen Saal eindecken, die Platzanweisungen, die ein Programm machen, die ehrenamtlich eine Sitzung leiten. Ja, ist ja auch alles Ehrenamt. So. Und es bleibt eigentlich immer weniger bei dem Ehrenamt hängen.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt. Der einzige ganzjährige kölsche Karnevalspodcast. Wir blicken auf alles und natürlich auch auf die Hintergründe im Kölner Karneval. Und da freue ich mich heute auf ganz besondere Gäste. Es sind zwei Literaten heute an meiner Seite. Einmal Gerd Wodacek, der Literat der Blauen Funken. Hallo Gerd.
Hallo, grüß dich.
Und der Mike Schöniger, der Literat der Nippeser Bürgerwehr.
Hallo.
Hallo Mike, schön, dass ihr da seid. Ja, ich sag so Literat, aber Mike, eigentlich neudeutsch würde man sagen Event Manager, oder? Würdest du dich da richtig betitelt fühlen?
Oh nee, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Eventmanager, glaube ich, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Also wir haben bei uns bei der Nippeser Bürgerwehr diverse Leute, die bei so einem Event mitwirken. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da, was das Ganze angeht, dann doch schon fast, zumindest bei der Veranstaltung selber, den entspannteren Job habe. Zumindest, wenn unser Präsident die Uhrzeit einhält, beziehungsweise unsere Künstler alle pünktlich kommen. Da haben wir, glaube ich, andere Leute, die wir da in den Vordergrund stellen dürfen. Da würde ich mich so ein bisschen defensiv verhalten, was die Aussage angeht tatsächlich.
Ja, ich würde auch nicht direkt Literat sagen. Literat ist so diese alte Wortschöpfung vor 50, 60 Jahren. Ich würde mich eigentlich als, oder uns beiden als Programmgestalter deklarieren. Leute, die ein Programm zusammenbauen und es dann dementsprechend mit dem Präsident zusammen an ein Publikum bringen müssen.
Aber das ist doch eigentlich auch eine der schönsten Aufgaben im Karneval, wenn man das zusammenstellen darf, kann, was andere Leute zum Durchdrehen, Ausrasten, Feiern bringt, oder?
Ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich. Also im Endeffekt, wenn das Programm super läuft und wir in der Zeit sind und wir keinen großen Stress haben und am Ende der Konsument, in dem Sinne der Gast, einen schönen Abend hat, da haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Und wenn wir da die Situation dann irgendwann mal haben, dass der Gast rausgeht und sagt, boah, was war das denn hier? Dann muss ich mich, also oder wir müssen es dahinter fragen. Aber ich glaube, bisher ist das, glaube ich, ganz gut gelungen.
Du hast ja eben schon Luft geholt.
Genau, also ich würde das etwas differenzierter sehen. In den letzten Jahren ist bei dem Publikum eine unheimlich hohe Erwartungshaltung gekommen, ja, dass man sagt, wenn die und die und die Top-Nummern nicht in einem Programm drin sind, dann ist es kein gutes Programm gewesen. Natürlich haben sich auch die Eintrittspreise nach oben geschraubt bis zum geht nicht mehr, dass ein Gast auch so etwas erwarten kann. Also das ist diese Schwierigkeit und wir können uns leider nicht unsere Gruppen aus einem Regal nehmen. Das wäre schön, dann könnte jeder ein Programm bauen. Ja? Aber wir müssen dann, da ist dann ein Blocktermin, da ist dann eine Arena, da fahren sie dann nach Krefeld und. Und mit diesen vielen Gegebenheiten müssen wir sehen, dass wir für unsere Gäste immer noch das Beste rausholen.
Genau, darüber wollen wir natürlich heute bei Bis der Nubbel brennt ausgiebig sprechen, was den Job des Literaten so ausmacht und so reizvoll macht. Eins aber erstmal noch in eigener Sache, apropos Events und Topogramm. Bis der Nubbel brennt, geht nämlich das erste Mal als Live-Podcast quasi auf Tour. Wir sind am 6. November im Cinedom Köln im Rahmen des Cologne Comedy Festivals. Seid gerne dabei. Zu Gast bei mir sind dann der Sitzungspräsident Volker Weininger und Casala-Frontmann Basti Kampmann. Also seid da gerne dabei. Tickets gibt es unter cinedom.de. Also das als Hinweis zu einem weiteren Top-Event kurz vor dem 11.11. Aber jetzt geht's zurück zu euch beiden und zum Thema Literat. Wie wird man denn überhaupt Literat? Fangen wir erstmal mit dem erfahreneren Gerd an. Wie wird man Literat?
Ich muss jetzt eigentlich so, durch Handauflegen des Präsidenten. Ja? Also, was sagt man so scherzhaft? Es gibt Leute, die sich dafür interessiert haben, die sich beworben haben auf diesen Job. Das war vielleicht früher mal zu meiner Zeit. Ich bin 85 an diesen Job gekommen, des Literaten, und bin dann so immer größere Gesellschaften so langsam geworden. Und der Mike, ich kenne ja auch seinen Vorgänger, was ja auch sein Präsident ist, dementsprechend. Der hat praktisch in der Gesellschaft gesucht, habe ich einen jungen Mann, ja, dem ich das zutrauen könnte. Und dann hat er den Mike gefunden, was ich meine, eine sehr gute Wahl für die Nippeser Bürgerwehr. Ja.
Vielen Dank.
Und da hat der Michael einen guten Griff gemacht.
Jetzt musst du ja wahrscheinlich sagen, dass der Gerd auch ein super Literat war in letzter Zeit.
Ja, natürlich. Nee, der Gerd ist tatsächlich, ist ja so eine Ikone. Ne? Also ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange dabei. Und der Gerd ist natürlich jemand, der ja schon das Ganze, wie wir gehört haben, macht das ja länger, wie ich auf der Welt bin. Und der Micha sagte damals auch mal zu mir, beim Buchen, setz dich oder halt dich an den Gerd, da kannst du so lernen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, zu deiner Frage, wie bin ich Literat geworden? Der Micha hat mich irgendwann mal angerufen, das war, glaube ich, zwischen Weihnachten und Neujahr. Hat mich nach einem Termin gefragt, ob ich mal Zeit hätte. Da wusste ich schon, okay, irgendwas kommt. Entweder hast du was gemacht oder, weiß nicht, kriegst du eine Auszeichnung oder was?
Entweder eine Abmahnung oder eine Auszeichnung.
Und dann tatsächlich sagte der Micha zu mir, hör mal, wie sieht's aus? Könntest du dir das vorstellen, das Literatenamt zu übernehmen? Und das war eigentlich für mich eine schöne Sache. Mir macht sowas Spaß. Also ich engagiere mich gerne im Ehrenamt. Und gerade dieses Thema habe ich für mich selber sehr, sehr gut befunden. Habe mich mit einer damaligen Partnerin dann abgesprochen, weil ich finde das immer wichtig bei so einem Amt, das nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch, dass man auch wirklich den Rückhalt dann hat zu Hause. Ja, und das hat dann gut geklappt. Und irgendwann saß ich dann neben dem Gerd.
Welche Rolle nimmt dabei ein die Liebe zum Karneval? Oder was überwiegt, frage ich mal so, die Liebe zum Karneval oder dieses Organisationstalent, Gespür für halt Bands, Redner, Programminhalte, die ankommen beim Publikum?
Ganz klar, Liebe zum Karneval. Also für mich ist das, also ich behaupte nicht, dass ich immer alles perfekt mache. Ich glaube, ich kann noch viel lernen. Ich spreche mich auch ganz eng immer mit dem Micha ab, wobei der Micha mir auch komplett freie Hand lässt. Also wir sind da nicht irgendwie, dass wir da uns nicht anständig kommunizieren. Und ich nehme auch Rat an von älteren Literaten, die im Amt sind, wie den Gerd zum Beispiel, aber natürlich auch logischerweise von Micha, der das ja auch in Jahren davor auch hervorragend gemacht hat. Und bin auch sehr dankbar drum, dass ich da was mitnehmen kann. Aber die Liebe zum Karneval am Ende ist halt das, warum man es macht. Ne? Also wenn ich keinen Spaß am Karneval hätte, dann würde ich mich da nicht backstage hinter irgendeine Bühne setzen und mir diesen ganzen Stress, und das ist ja auch nun mal Stress, auch dann freiwillig antun. Ne?
Werbung. So richtig Karneval feiern lässt sich am besten sorgenfrei, wenn man weiß, dass sich jemand um die Finanzen kümmert, dem man wirklich vertrauen kann. Die Finanzkanzlei Stefan Hirz ist alles andere als gewöhnlich und das werdet ihr schnell merken. Seit über 33 Jahren stehen hier Werte, Liebe zum Detail und echte Leidenschaft für Menschen im Mittelpunkt. Ob es um Vermögensaufbau, Absicherung oder maßgeschneiderte Konzepte für anspruchsvolle Lebensphasen geht. Die kleine, aber feine Kanzlei aus erfahrenen Spezialisten findet auch in bewegten Zeiten die passenden Lösungen. Immer flexibel, immer mit Weitblick. Mehr Infos gibt's auf www.swisslife-select.de/Stefan-Hirz. Swiss Life Select Finanzkanzlei Stefan Hirz, damit ihr euch ganz dem Leben widmen könnt, auch im Karneval. Wie ist es bei dir, Gerd? Apropos Liebe zum Karneval, also wann hast du gedacht, das letzte Mal zum Beispiel, Genau deshalb mache ich das. Genau deshalb ist auch Literat so geil.
Ja, schön, dass du dieses Stichwort gibst im Endeffekt. Das ist wirklich manchmal so, dass ich denke, genau so wie du das gesagt hast, hey, dafür tust du dir diesen Stress an und machst das, wenn irgendetwas, was man sich 2 Jahre im Voraus überlegt hat, so und so machst du das. Oder es kommt etwas Unvorhergesehenes. Ich habe mal eine Sitzung gehabt, da ist morgens unser Alterspräsident verstorben. Ja, und das war eine ziemlich harte Sache und natürlich auch mit dem Präsident telefoniert. Wie machen wir die Sitzung? Abbrechen können wir nicht, wir müssen aber irgendwie etwas dazu sagen. Und dann sagte er, ich würde das so und so machen. Nee, sage ich, würde ich nicht. Ich würde so und so und so und so machen. Okay, kann ich auch mitleben mit dieser Variante. Wir machen es so, wie du es möchtest. Oder wie nicht möchtest, es geht hier nicht nach Willen. Es, ja. Es geht immer darum, was ist das Beste für den Saal, was ist das Beste für unser Publikum. Und wir haben es dann so gemacht und nachher hat er zu mir gesagt, es war genau die richtige Entscheidung. So. Und da denkst du, pui, gut gemacht, so selber für mich. Super, ne? Und das holt einem eigentlich dann auch, gibt ihm genug Kraft dann, auch andere Sachen wieder, die sehr stressig sind und sehr viel Druck kommt, zu kompensieren.
Du hast eben schon eins gesagt, also wir machen ja diesen Podcast jetzt nicht nur für Karnevals-Insider und Profis, die das alles aus dem FF kennen. Du hast in einem Halbsatz gesagt, 2 Jahre im Voraus. Lass uns heute auch mal so ein bisschen Mäuschen spielen. Es sollen nicht alle Insider verraten werden, aber 2 Jahre im Voraus. Also wie läuft es tatsächlich ab, jetzt diesen Sommer, Herbst, dass man ja schon für in wirklich 1,5 Jahren Sitzungsprogramme bucht? Ist ja so, ne? Also wie kompliziert ist das und wie läuft das ab?
Ich fange mal an. Also es ist an für sich ist es nicht so kompliziert, finde ich persönlich. Also man macht sich Gedanken irgendwann so im Sommer, so was möchte ich in der Zukunft, also in der übernächsten Session, die ja noch nicht gestartet hatte, buchen. Du buchst ja auch so ein bisschen so eine Wette in die Zukunft, finde ich auch. Ne? Also du hast ja Bands, wo du sagst, ey, die sind gesetzt, aber du guckst ja auch mal, hey, wir könnten vielleicht auch in 2 Jahren soweit sein, wo du sagst, den bringe ich jetzt mal. Und ja, ich mache mir selber dann Gedanken so im Sommer, im Spätsommer, und spreche mich dann tatsächlich mit dem Michael Gerold ab. Das ist aber auch so eine Initiative, die auch von mir selber kommt. Also es ist nicht, dass der Michael zu mir sagt, hey, wen willst du denn buchen? Ich will einfach diesen Austausch haben, weil wir haben schon öfters die Situation gehabt, dass auch der Michael mal sagt, ja, vielleicht würde ich hier und da was drehen. Und ich persönlich bin auch dankbar für so einen Input, aber auch ein Umkehrschluss, auch dass ich schon irgendwie Impulse gebracht habe, wo dann gesagt habe, ey, komm, das probieren wir mal aus. Und ja, dann wird ja irgendwann gebucht, dann kommt ja dann diese sogenannte Buchungsrunde, da gibt es ja mehrere. Und dann legen wir los. Ne? Dann wird halt so die, ich sag jetzt mal, erste, zweite Garde gebucht. Und dann findet irgendwann freies Buchen statt. Aber Gerd, ergänzt mich gerne.
Ja, erstmal muss man, also ich mache bei uns auch noch alle Termine vorher. Das heißt, ich bin jetzt an der Termingestaltung für 28. Wo ich für die Gesellschaft die Säle besorge.
Also die Sitzungstermine, die Partyformate.
Alles erstmal, das ist im Gürzenich, das ist im Kristall, das ist im Satori, das ist in der Flora, das mal. Dann haben wir einen Termin, wo wir als Blaue Funken den Ilverrad stellen in der Köln Arena, mit der Nathalie sprechen, was passt nicht, unser Chor muss dann, also das sind schon viele Sachen, die dann also koordiniert werden müssen. Und dann ist es bei uns so, dass die Sitzungen auch so ein etwas anderes Publikum zum Teil haben. Wir haben, wie man es nennt, eine schwarze Sitzung. Das heißt, eine Prunksitzung ist das, eine Festsitzung, wo man im dunklen Anzug und die Dame im Abendkleid hingeht. Dunkler Anzug bei uns als Litewka, eher orange, ich blau. Ja. Ja. Das nennt sich dann aber in schwarz, und schwarz-weiß.
Die Gäste kommen halt nicht kostümiert.
Ja, und das ist natürlich eine Sitzung, die gerne von Firmen benutzt werden. Ja? Wo also ein Firmenchef sagt, hier habe ich meine Mitarbeiter eingeladen, 20 Stück. Da stelle ich mich aber nicht vor meine Belegschaft im Ringelhemd. ja, dass man das so ein bisschen jede Sitzung für sich spricht und demnach dann auch bei so einer etwas ruhigeren Nummer sollte man nicht gerade mit Brings oder mit Casala enden, weil man im Endeffekt sagt, die funktionieren, die Gruppen. Ja? Aber da ist dann so eine Höhnergruppe oder Black First doch so ein bisschen gedämpfter. Und dann bei den 9 anderen Sitzungen, wo wir jüngeres Publikum haben und wo es mehr abgeht, dann das setzen. Dass man auch so verschiedene Sitzungsintervalle macht. Wir machen auch eine, die heißt Jans Hirsch. Also da ist es wirklich ruhig dann da drin. Da ist dann Bernd Stelter, der ein ruhiges Programm macht. Die Redner sehr gerne hinkommen und so etwas. Also jede Sitzung hat so ein bisschen ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Aber ich möchte noch eins ergänzen. Ich will aber nicht nur hier reden.
Nö, auch alles gut. Ich höre gerne
das
zu.
Das Schwierige ist eigentlich bei dem ganzen Geschäft des Programmgestalters, wenn ich ein Kino bin und einen Film zeige, dann steht da eine Altersbegrenzung von 6 bis 18 oder irgendwas. Oder für Erwachsene und, und. Wir haben bei den Gästen, die bei uns kommen, eine Altersstruktur von 18 Jahren bis 80. Ich habe das mal jetzt ziemlich groß gezogen. Und für jeden muss ich etwas dabei haben. Der junge Mensch muss sagen, ich kann mit der alten Blackface-Nummer leben, ja. Und der ältere Mensch sagt, ja, Cat Ballou hat mir auch gut gefallen, sie waren aber sehr laut, ja. Aber ich muss das abbilden können, dass jeder rausgeht und sagt, kann ich wieder mit leben? Und es hat mir gefallen, wie ich vor 29 Jahren die Programme der Blauen Funken übernommen habe von meinem Vorgänger. Da habe ich unsere erste Mädchensitzung gesehen und habe gedacht, im Gottes Willen, was ist das denn? Und dann habe ich zu dem damaligen Präsident gesagt, das war übrigens der auch dann da verstorben ist, wo ich erzählt habe vor 2 Jahren, da müssen wir was dran tun, da muss was geändert werden, ja. Ich kann nicht von 16-jährigen Töchtern verlangen, dass die aus Mitleid mit ihrer Mutter mit auf eine Sitzung gehen, ja, und es über sich ergehen lassen. Die sind irgendwann nicht mehr da. Wir müssen auch das Alter auf der Bühne vertreten. Und dann hatte ich gerade Glück, dass auch die neuen Gruppen wie Casala, Cat Ballou kamen. Die waren fast gleichaltrig wie die Tochter. Mhm. Ja? Der Eltern, der Mutter ging raus, ach, wir gehen da ein Bier trinken und einen halben Hahn essen. Und die Tochter stand in der ersten Reihe so und ist gerne dann zu der Sitzung hingekommen. Also man muss sich das immer so ein bisschen wie Zeit der Zeit. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren, dass wir Nachwuchs haben müssen. Zwischen uns ist auch eine Altersdiskrepanz. Ja.
Ja, die paar Jahre.
Und irgendwann mal ist es schwierig für einen älteren Menschen, sich so ganz klar in die jungen Leute reinzuversetzen. Und diesen Punkt muss man merken und einfach sagen, hey, ich glaube, wir müssen jemanden nehmen, der jünger ist, um dieses Altersgefälle so ein bisschen wegzukriegen.
Hat er da einen Punkt? Also ist es für dich vielleicht auch ein bisschen einfacher, so die am Puls der Zeit, gerade für diese jüngeren Formate dann zu sein, auch mal was Neues dann auszuprobieren?
Ja, ich sag mal so, wir haben ja letztendlich immer ein gemischtes Publikum. Auch wir haben natürlich, wie der Gerd das gesagt hat, Formate, die sind eher für jüngere Menschen ansprechend, wie zum Beispiel unsere Drumherum-Party im Pullman Hotel, was eine Riesennummer ist bei der Bürgerwehr. Und wir integrieren auch gerade die Fedelsäck-Party im Gloria-Theater, die wir letztes Jahr erstmalig ausgeführt haben. Ist auch ein Partyformat mit DJ, mit ein paar Acts. Also super, super Sache. Ich glaube schon, dass der Karneval sich dahingehend schon ein bisschen ändert. Aber ich finde es halt ganz wichtig, dass man natürlich auch guckt, dass man auch diese Tradition wahrt. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, das bekomme ich jetzt gerade als jüngerer Mensch ganz oft mit, wenn man sagt, korrigiere mich da, Gerd, aber du hast ganz oft diese Diskrepanz zwischen, ja, das ist ja kein Karneval mehr, wo wir dann sagen, wir jüngeren Menschen, ja klar, das ist Karneval. Und ich glaube, es ist zeitgemäß ist es schon gerade so auf diese Partyformate vielleicht auch zu setzen, aber die dürfen natürlich bei Weitem nicht überwiegen. Wir haben so tolle Traditionsgesellschaften, die gebucht werden müssen. Wir haben tolle Tanzgruppen, die gebucht werden müssen. Wir haben klassische, verdiente Bands. Wir haben Newcomer-Bands, die wir fördern müssen. Und ich glaube, da muss man das Gleichgewicht finden. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist das, glaube ich, wofür wir als Bürgerwehr auch stehen. Also wir sind offen für Neues. Wir sind auch mittlerweile eine ziemlich junge Gesellschaft. Wir haben unfassbar viel Nachwuchs bei der Bürgerwehr, die auch jung sind, die natürlich auch so ein bisschen eher in meine Generation reingehen. Aber wir haben natürlich auch Leute dabei, die erwarten halt, dass auch mal eine Marita Kölner auf der Bühne steht oder Bernd Stelter oder die Blackfoots halt mit ihren alten Songs.
Wir haben gerade dieses Thema, haben wir auch aufgegriffen. Wir haben eine Veranstaltung, die heißt Kreuz und Quer, ist Karnevalssonntag. Und wir haben uns auch überlegt, genau wie der Mike sagte, wir müssen auch noch so ein bisschen das Brauchtum irgendwo noch haben und versuchen dann eine ganz klassische Sitzung zu machen. Traditionschor am Anfang, ein Redner, eine Musikgruppe aus der zweiten Kategorie, eine Tanzgruppe und dann eine Gruppe aus der ersten Kategorie. Und dann machen wir ein Speed-Dating. Wir haben eine Umfrage zwischen unseren Gästen gemacht. Was stört euch bei einer Sitzung? Als erstes war Bierpreise. Ja, das war das Erste, was sie, haben wir leider keinen Einfluss drauf. Das Zweite war, ja, diese ewig langen Begrüßungen und da und hin und her. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das mal auf eine andere Art und Weise zu machen. Wir haben die Bühne in der Mitte geteilt. Und während die eine Gruppe spielt, baut die nächste schon auf. Also praktisch Absage, Gruppe rechts ist Ansagegruppe. Und dann geht das so Ping-Pong-mäßig, vier Gruppen hintereinander, um einfach mal da drauf zu hören, was möchten so Publikum haben. Aber das ist Erfolg nach 2 Jahren ausverkauft, ja. Aber der Redner, da tut sich das Publikum unheimlich schwer, obwohl ich ihm ein Bettchen gebaut habe, wie man das so als Literat sagt, ne? Dass man wirklich sagt, pass mal auf, hier erst Traditionschor, dann eine leisere Musikgruppe, dann eine Tanzgruppe und dann den Redner. Also die Aufmerksamkeit, der Krach ist weg, die Aufmerksamkeit ist da, aber bei jüngeren Leuten dieses ja, praktisch hier dieses Zuhören und was, das ist schwierig durchzudrücken oder irgendwas. Und man sollte auch nicht einem Publikum nur immer einen Willen aufzwängen. Das ist nicht gut. Genau, das funktioniert nicht. Und deshalb, wir sind an dem Ding, ausverkauft ist es, ne? Und gehen dann nahtlos, nachdem praktisch wieder eine etablierte Band das Publikum freigegeben hat, gehen wir in einen DJ-Modus und da haben wir den Rini Perra, das ist ja der ein Resident-DJ aus dem Bootshaus, wo er auch durch uns hingekommen ist, weil er eine große Jugendparty feiert im Bootshaus. Und der macht dann den DJ da, um so neue Sachen anzugehen oder irgendwas. Nehmen wir auch viel Geld in die Hand.
Du hast auch schon davon gesprochen, natürlich Nachwuchs und dass auch der gefördert werden muss. Wie ist es in eurem Job, sage ich mal, also im Ehrenamt, zum Job des Programmgestalters gehört ja auch Scouting sozusagen. Jetzt gerade im Herbst sind ja auch immer wieder die Vorstellabende, wo sich eben dann auch neue oder noch junge RednerInnen, Bands präsentieren. Also wie viel Scouting gehört auch dazu? Das sind auch noch wahrscheinlich ein paar Termine, um einfach mal zu gucken, was auf dem Markt so los ist, ne? Auf dem Newcomer-Markt.
Ja, bedingt. Also wir haben die Vorstellabende, die wir gerne auch immer besuchen. Das ist auch für uns Literat immer ein Riesen-Highlight, ne? Also wir haben eigentlich immer eine Mord-Scouti da. Also wir sind ja nicht nur da Scouts, sondern wir sind ja auch teilweise Party-Biester irgendwo, ne? Spätestens im Foyer. Wir gucken uns da natürlich super, super gerne an. Ich persönlich gehe super gerne zu den Vorstellabenden, weil man einfach mal teilweise Bands sieht, die man entweder A, wenig gesehen hat oder sogar gar nicht gesehen hat, genauso wie Redner. Ich glaube aber trotzdem, wenn man so Karnevalist ist und das irgendwie so lebt, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich höre, sobald die Karnevals der Stars zum Beispiel rauskommt oder die Kölsch und Jod, dann habe ich direkt die bei mir bei Spotify drauf und dann bin ich dann im Auto am Hören und dann eigne ich mir diese Songs an. Und Ich glaube tatsächlich, dieses Scouting-Thema, das ist gar nicht so, oder siehst du das, Gerd? Ist das so ein hochgeschriebenes Blatt? Ist es nicht eher so, dass du eine Band siehst und sagst so, boah, geil, die bringe ich jetzt einfach mal?
Ich würde den Programmgestalter auch den Anwalt des Publikums nennen. Mhm. Unsere Aufgabe ist es, entweder auf einem Vorstellabend oder bei einer CD-Präsentation eine Band sich reinzuziehen, wie man das so neudeutsch sagt, und zu sagen, hey, das ist etwas für die und die Sitzung, für das und das Format, da werde ich die bringen. Die ist für dieses Format nichts. Also mein Grundprinzip ist immer, hör nicht so viel auf Präsidenten, Vorstände oder irgendetwas.
Schneiden wir nicht raus.
Setz dich ins Publikum gedanklich und überleg dir, was würde mir gefallen.
Darf ich mal ganz kurz reinfunken? Ich glaube sogar tatsächlich, das Scouting, das machen gar nicht wir als einzelne Person. Ich glaube, das macht einfach die breite Masse letztendlich. Also ich weiß nicht, Gerd ist wahrscheinlich nicht irgendwie bei Instagram oder sonst irgendwas, aber man sieht ja, ne, welche Songs tauchen in Reels auf, in Stories, man kriegt ja ein Gespür dafür. Also besonders ich jetzt durch diese Social-Media-Kanäle, was ist gerade angesagt, ne? Und das ist für mich eigentlich fast schon wichtiger, die Meinung der breiten Masse, weil im Endeffekt buche ich ja ein Programm nicht für mich. Also ich habe bestimmt Bands, wo ich sage so, boah, die finde ich super, vielleicht kommen die aber nicht an. Oder umgekehrt, vielleicht habe ich Bands, wo ich sage so, nicht so mein Musikgeschmack, aber die reißen den Saal ab und legen den Saal auf links. Und deshalb ist das ganz wichtig eigentlich, was so das Publikum entscheidet. Und das ist zum Beispiel bei so einem Vorstellabend wichtig, dass man da so eine Resonanz sieht irgendwie. Und guck, also ich persönlich, das ist so, was ich eigentlich mache, ich gucke viel auf das Publikum in so einem Vorstellabend und gucke, wo ist eine Reaktion. Weil da, wo keine Reaktion kommt, ist die Chance ja relativ groß, dass sie bei mir auf einer Veranstaltung auch nicht kommen wird. Mhm. Und
gerade wahrscheinlich sogar beim Thema RednerInnen, ne? Oder?
Ja,
das ist ja noch mehr.
Ja, auch ein Job wirklich. Also ich denke, bei der einen oder anderen Redner wird sich das vielleicht anhören. Da habe ich einen riesen Respekt vor dem Job. Ich glaube, bei Gerd seiner Zeit früher, ne, du machst das ja schon ein gefühltes halbes Jahrhundert, ne?
So
alt bist du,
40, ja. 40. Ja, okay. 85 angefangen.
Stimmt, ich kann nicht rechnen, das ist mein Problem.
Ja. Alles gut.
Ne, und du gesagt hast es.
Ja. Und ich glaube, wenn man so im WDR dann die alten es werden ja alte Sitzungen oft gestreamt, ne? Mit hier Colonia, Duett und wie sie alle hießen, ne? Du hast einfach, glaube ich, eine ganz andere Resonanz im Publikum, eine Resonanz ist falsch, ein ganz anderes Gefühl im Publikum gehabt. Die wussten so, jetzt ist gerade ein Redner auf der Bühne, jetzt habe ich den Mund zu halten. Und das ist unfassbar schwer, glaube ich, heute für Redner, wenn man kein absoluter Top-Redner ist, wo man direkt sieht, Volker Weininger zum Beispiel, ist für mich das Paradebeispiel. Der Mann geht auf die Bühne und da ist es egal, ob es gerade 23 Uhr ist oder 18 Uhr, der Saal ist ruhig, weil der hat dieses Standing. Und das sich zu erarbeiten, das ist unfassbar schwer. Und ich könnte das nicht. Also ich wäre lieber Sänger dann, glaube ich.
Das kann sein. Schönes Beispiel. Also nochmal das Grundprinzip. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist das Grundprinzip, was man da hat. In den letzten Tagen ist unheimlich viel über den Ludwig Sebus berichtet worden. 100 Jahre Ludwig Sebus. Ich habe den Ludwig Sebus schon auszahlen dürfen in meinem ersten Jahr. Ich darf sagen, der hat damals 50 Mark bekommen, wovon er 30 bekommen hat und sein Pianospieler Hubert Krämer 20. So. Ich kenne auch die Zeit Colonia-Duett, Gerd Rück, Erme Dövel oder irgendetwas. Ich war, bevor ich bei den Funken dann gesagt habe, da gehst du hin, war ich bei der Großen Kölner. Die Große Kölner war Heinz Helmut Simon, seines Zeichens Präsident der Fernsehsitzung. Der hatte auf seinem Pult eine Glocke. Und wenn der Saal zu laut wurde, sollte diese Glocke geläutet werden. Ich habe es in meinen 10 Jahren nie gesehen, dass die Glocke geläutet worden ist. In dem Moment, wo er mit der Hand in Richtung dieser Glocke ging, konnte man im Gürzenich eine Stecknadel fallen hören. Und es war Ruhe. Es ist keiner aufgestanden. Man ging nur zur Toilette, wenn geklatscht wurde oder was. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Deshalb hat sich der ganze Karneval auch etwas gewandelt. Viele Leute sagen, das ist nicht mehr mein Karneval. Ja? Aber es unterliegt immer einer Zeit. Zu meiner Zeit, wie ich mal angefangen habe, hatte eine Tanzgarde oder einen Chor, die machten ein paar Walzerschritte, einmal auf die Knie gehüpft, pop, 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 pop. Ja? Heutzutage gibt es Maries, die machen einen Salto auf der Bühne. Ja. Also auch wieder was ganz anderes. Ja, ja. Da gibt es natürlich Verfechter, die einfach sagen, nee, also wie kann man in dem Kostüm oder in der Uniform ein Salto machen? Ich sag, man muss sich auch etwas entwickeln. Ich fand es damals, das war die Marie der Roten Funken, nämlich die Frau vom Michael,
ja, Tanja.
Die Tanja, die machte diesen Salto. Und ich ging in den Saal rein, wenn die das machte, weil ich das so toll fand. Und ich war so einer Befürworter dieser Veränderung oder irgendetwas. Und man muss es auch heute den Leuten zugestehen, dass sich das alles etwas ändert. Und wenn es sich nicht ändern würde, es gibt Fluch und Segen. Ich habe früher noch Sitzungen gemacht ohne Telefon. Man hat von Küche zu Küche telefoniert.
Ja, du buchst ja auch heute noch ohne Laptop, ne?
Ja, richtig, weil ich dreimal schneller bin. Ja?
Ja, so.
So, es wurde von Küche zu Küche telefoniert. Es kam ein Koch rausgelaufen. Hey, hör mal, komm mal bitte ans Telefon. Ne? Ich habe den Prinzenführer aus der Börse da dran hingelaufen. Ja, wir kommen 10 Minuten später. Oder dann ist so. So wurde
das geht bei WhatsApp besser jetzt.
Ja, aber ich sag Fluch und Segen. Ja.
Mhm.
Ich kriege aber auch Anrufe von einem Guido Kanz und er sagt dann, ich komme pünktlich. Ich komme auf die Sekunde. Mhm. Nicht ziehen, keine Zugabe, 0 Uhr bin ich da. Mhm. Und ich habe ihn ungelogen schon in der Vorbereitung ansagen lassen, wo er noch nicht im Gebäude war. Mhm. Und ungefähr wie der Name und ein Redner aus Porz, da sah ich ihn im Kristallsaal runterlaufen, habe ich nur die Tür aufgemacht. Ich sage, bist schon angesagt, geh durch. So, das ist dann auch was, Schütz. Ja. Und das sind im Endeffekt die Storys, wo man dann wirklich da sagt, hey, das hat aber jetzt wirklich mal super funktioniert, wenn der Präsident oder die rechte Hand das gewusst hätte, wie du das hier so gemacht hättest, die wären bekloppt geworden da oben. Ja? Und dann einfach so cool sagen, er hat es doch gesagt, er ist um 24 Uhr da und es passt dann auch.
Machst du das genauso? Also klar, du machst das genauso, aber ist es wirklich auch diese Punktlandungen,
ja.
Ist das auch so ein bisschen der Nervenkitzel dann bei so einer Sitzung?
Ja, Katastrophe manchmal, ne? Also, der Mich hat irgendwann mal zu mir gesagt, gerade in meiner ersten Session, Junge, du musst dich entspannen. Der macht dann natürlich auch ein paar Jahre, aber mir war natürlich klar, wenn die 3 Minuten vorher da war, schon dachte ich, ach du Scheiße, ey, hoffentlich kommen die jetzt pünktlich, sonst hast du wieder ein Problem. Ich kommuniziere tatsächlich viel über WhatsApp, wir telefonieren auch sehr viel während der Veranstaltung, weil ich, ja, warum lachst du? Lass mich einfach nur aus.
Jeder hat seine Art.
Nee, aber tatsächlich, ich telefoniere, also ich habe schon viele Anrufe bei so einer Sitzung. Also manchmal gibt es Sitzungen, wir hatten letztes Jahr eine Sitzung im Satori, ich glaube, es war unsere Kostümsitzung, da kam jeder zu spät. Das hat sich wirklich, es war eine Katastrophe. Klar, es hat wirklich,
Wetter auf, ne?
Ja, ich hatte auch schon Sitzungen gehabt, da habe ich zu Micha gesagt, pass auf, Micha, wir haben ein Loch von 10 Minuten, du musst ein paar Lieder singen. Und der Micha ist ja Gott sei Dank so ein Talent, dass er dann sich das Mikrofon schnappt, nimmt die Saalkapelle und dann wird da gesungen, ne? Und dann überbrücken wir die Zeit. Also das haben wir auch schon gehabt. Und ja, aber mittlerweile werde ich entspannter, ja. Sagen wir so.
Und wir haben natürlich auch noch andere Kollegen auch draußen bei uns stehen und was. Und es gibt zum Beispiel in maritimen Gruppen, die hinten anfahren. Ja, die sehen wir gar nicht im Foyer. Und dann werden die Kollegen, die Saaldienst machen oder dafür für die Plätze, was ist denn los? Hier ist doch gar keiner da oder was? Oh, ganz ruhig. Ich hatte aber schon einen Techniker da vorbei huschen gesehen und denkst, jetzt machst du einen auf coole Socke oder irgendwas, ne, dass du so ruhig sitzen kannst. Ach, sag ich, dann haben wir doch alles im Griff und so. Ne, da muss man auch so ein klein bisschen dann bisschen mitspielen. Das sind dann diese kleinen Sachen, wo man dann wirklich sagt, hey, hast du jetzt mal wieder schön was gemacht?
Lass uns auch an einer anderen Stelle nochmal Mäuschen spielen. Du hast eben gesagt, Ludwig Sebus 50 Mark, ist aber ein paar Jahre her. Heute bekommt man...
74!
Ja, okay. Das sind dann 50 Jahre. Jetzt habe ich richtig gerechnet. Nee, aber heute, klar, kriegt man Casala Brinks und Cat Ballou nicht für 50 Euro. Was übrigens aber auch, nicht falsch verstehen, das ist auch genauso gemeint. Deswegen kommen die Leute, deswegen kaufen sie Tickets und die müssen auch ihre Gagen kriegen. Aber ist das so ein Thema intern? Ihr kriegt wahrscheinlich auch irgendwelche Budgetvorgaben vom Restvorstand, vom Präsidenten. Sind das kribbelige Verhandlungen intern?
Nee, bei uns ist es relativ einfach gehalten. Also wir haben die Ziel, also das Ziel ist natürlich möglichst bestmöglich das Publikum zu unterhalten und da ist das Geld jetzt erstmal zweitrangig. Aber ich sehe die Problematik tatsächlich mit diesen Gagenexplosionen, die sicherlich auch da sind. Das, ne, ich meine, man sieht ja hier, was der Gerd da sagte, mit irgendwelchen 50 D-Mark-Zeiten und heutzutage Gagen, die wirklich in die Tausende reingehen. Für den kleinen Karneval ist das natürlich ein Riesenproblem. Also eine Gesellschaft wie die Nippeser Bürgerwehr oder wie die Blauen Funken, die die Säle dann wirklich voll haben und dann auch tausende Karten dann verkaufen in so einer Session, die können das tragen. Das Problem ist nur, und die Angst, die ich habe, ich bin zum Beispiel noch in einem Fedelskarnevalsverein in Köln-Niel, erster Vorsitzender, und wir haben halt nicht das Budget wie Rote Funken, Blaue Funken oder Bürgerwehr. Und wir drehen halt jeden Cent dann um, ne? Und jede Gagenerhöhung, wenn es nur 100 Euro sind, wenn du einen Saal hast mit 350 Leuten, wo du einen Fahrsaal hast, das ist ein Riesenproblem und da kämpfen wir, ne? Und ich glaube, da muss man gucken, dass man den Spagat findet, vor allem auch die Bands, ne? Dass das irgendwie jetzt so ein Gleichgewicht findet und dass es nicht immer höher geht. Weil wenn irgendwann nur noch wir Großen eine Veranstaltung machen und der ganze Fedelskarneval und das drumherum stirbt aus, ich glaube, dann haben wir alle nichts gewonnen.
Ja, muss ich dir recht geben. Aber früher, wie wir angefangen haben oder wie ich angefangen habe, da gab es kaum Profinummer, sogar ein Colonia-Duett, das war die Nummer 1 mit den Eilemännern, ja. Der hat bei der Rheinenergie, ich weiß es, weil er ein Mitarbeiter von mir war, der hat Zähler abgelesen, er hat sich 2 Monate beurlauben lassen und hat aber noch einen Job gehabt. Heutzutage hat jede Band ein Büro, die haben eine Festangestellte, die nur Termine macht, eine nur die Merchandising macht und, ja. Also es ist viel mehr und der Beruf des Musikers. Ich glaube, es gibt nur wenige Städte in Deutschland, vielleicht sogar weltweit, wo man mit Mundart seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und das nicht schlecht, wie Höhner, Blackfoss, Cat Ballou, Casala, Paveier, schon all die Jahre immer gemacht hat, auch von Paveier. Der Bubi war mit mir zusammen in der Firma. Der hat sich auch erst beurlauben lassen und dann hat der irgendwann mal, ist das dann aufgegeben worden. Auch der Erich Stockloser war auch bei uns bei der Rheinenergie, ne? Und hat einen Aufhebungsvertrag gehabt. Die waren vorher nicht im Anfang in diesem, ja praktisch in diesem professionellen Bereich drin. Die haben aber auch nur 3 Mikrofone gehabt auf der Bühne.
Aber Gerd, das hast du ja heute immer noch. Also du hast ja heute immer noch viele Bands, die ja auf der Bühne performen, ne? Die nebenbei noch, oder ne, nebenbei, die hauptberuflich arbeiten gehen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Gagenexplosion irgendwie natürlich auch so ein Thema Angebot und Nachfrage sind, ne? Und im Endeffekt ist das ein Unternehmen. Jedes, wie der Gerd hat es richtig gesagt, die haben mittlerweile Social Media beauftragt, die haben Fotografen dabei, die haben eine Crew dabei von 4, 5 Leuten, teilweise ein Fahrer, da hängt ein Management oder eine Agentur hinter, die Provisionen oder Geld bekommen, die bezahlt werden müssen, teilweise 2, 3 Leute im Büro. Das ist natürlich wahrscheinlich ein ganz anderer Kostenapparat wie zu deiner Zeit damals, wo das so per Handschlag gefühlt alles ging wahrscheinlich, ne?
Ja.
Wo noch
wo das noch alle relativ leicht gehalten wurde. Deshalb habe ich da schon Verständnis für. Also ich sag mal, als aus Unternehmersicht, du willst ja auch Geld verdienen, du lebst ja auch davon und die machen das ja hauptberuflich. Ich würde ja auch nicht arbeiten gehen, also ich mache ja jetzt nicht Karneval beruflich, da verdiene ich ja nichts mit, ist ja Spaß an der Freude. Aber ich gucke natürlich auch, dass es meinem Unternehmen gut geht und versuche natürlich auch, wenn ich das Geld mitnehmen kann. Also deshalb, ich verstehe da beide Seiten tatsächlich. Ne? Auf der einen Seite muss der Karneval leben, weil auf der einen Seite, ich sag mal, wenn die Gagen explodieren, brechen die Auftritte auch irgendwann weg, dann schadet sich das Unternehmen. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass man natürlich guckt, gerade in so kurzen Sessionen, die ja jetzt uns bevorstehen, dass man versucht, da seinen Lebensunterhalt zu verdienen für das Jahr. Ne?
Es ist eine Diskrepanz zwischen Beruf und Ehrenamt. Berufsmäßig arbeiten wir mit Leuten zusammen wie mit einem Hotel, mit Bands, mit Beschallungsfirmen. Und auf der anderen Seite stehen die Amateure, die einen Saal eindecken, die Platzanweisungen, die ein Programm machen, die ehrenamtlich eine Sitzung leiten. Ja, ist ja auch alles Ehrenamt. So. Und es bleibt eigentlich immer weniger bei dem Ehrenamt hängen. Wenn man jetzt so einfach von der Preiskalkulation, so wenn bei einer Sitzung für den Verein zwischen 5.000 und 10.000 Euro rüber, dann schlägt sich aber jeder auf die Schenkel und sagt, boah, das ist aber viel Geld. Nein, ist nicht viel Geld. Ich habe einen Tanz, eine Gruppe, kostenlos da drin, ja, meine eigene. Ich habe einen Literaten, 10% Mann, kostenlos da drin. Ich habe einen professionellen Sitzungsleiter, 3.500 bis 4.000 Euro, kostenlos da drin. Dann ist mein Geld doch schon weg. Ja? Und andere haben damit richtig Geld verdient. Ja? Und deshalb, aber es funktioniert, weil es in Köln funktioniert es, ja, weil es Köln ist. Ja. Wir haben von den Funken mal einen Ausgleich mit anderen. Also wir haben Befreundete aus Villach, aus Mannheim und natürlich aus Mainz. Und dann hatten wir auch so ein Essen bei uns und ich saß neben meinem Kollegen und so. Ne? Und er sagte, hör mal, was ist denn bei dir so der Zeitunterschied zwischen der ersten und der letzten Sitzung? Ich sag, wie meinst du das? Ich sag, verstehe ich nicht die Frage. Ja, sagt er, ich mache 10 Sitzungen, alle gleich, die Leute sitzen in einem Raum, die sage ich, jetzt bist du dran, dann gehen die raus und dann gehen die wieder in den Raum. Nee, sag ich, so funktioniert das in Köln nicht. Ich sage, ich mache auch 10 Sitzungen, aber in verschiedenen Sälen mit verschiedenen Programmabläufen und die Leute rufen mich an, sie kommen, zieh wat oder wir fahren vor. Wie? Also bei mir ist zwischen dem ersten Programm und dem letzten Programm spare ich ungefähr 7-8 Minuten, weil es sich einspielt. Die haben eine ganz andere Auffassung von so einem Ablauf von einer Sitzung. Das kann sich keiner vorstellen, der es nicht kennt. Fahr mal nachts um 1 Uhr über die Ringe. Tanzgruppe hier, Tanzgruppe da. Busse fahren da von einem Auftritt zum anderen Auftritt. Das ist nur, sowas gibt es nur in Köln.
Und klar, die Bands ja auch, die dann 6, 7, 8 bis 12 Auftritte
ja,
haben.
Ja,
12 waren bei Fastnacht zumindest, das meine ich. Ne?
Ja, 12. Aber da muss man auch wieder sagen, ich kann verstehen, dass eine Gruppe keine 8 Auftritte machen kann an einem Weiberfastnachttag, weil ein Einzelsänger habe ich, ja, und der muss 8-mal das mit der Stimme verarbeiten, ja, und dann hat er 2 Sachen draußen und dann geht er in den warmen Bus, dann kommt er da und da. Das ist eine große Anstrengung. Und wenn dann die sagen, nee, an den und den Tagen machen wir keine Auftritte, gibt es Kollegen, die sagen, ja, da sind sie schon satt, können sie keine Auftritte mehr machen. Ah, der Herren sind satt. Ich sage, ja, dann mach das bitte mal. Die brauchen ihre 2 Tage, wo Ende ist oder irgendwas. Wie die Blackfish aufgehört haben. Ach, die haben nicht mehr nötig. Alle, die so geredet haben, sind mit 58 in Rente gegangen. Und die sind mit 70 noch auf der Bühne gewesen. das kann zwar schön sein, aber wenn ich das 50 Jahre mache, ist das auch ein Stress.
Ja. Wenn man sich das überlegt, nehmen wir jetzt nur 6, 7 Auftritte bei den großen Bands. Da würde ich jetzt gerne nochmal bei euch in der Programmgestaltung reingehen und das vielleicht auch für die Hörer und Zuschauer klar machen. Weil da geht es dann um Timeslots. Jeder will ja die großen Bands irgendwann mal haben an einem Samstag auf einer großen Veranstaltung. Wie funktioniert das? Ich glaube, ihr sitzt tatsächlich an einem großen Tisch. Da sind dann die großen Traditionschors und Karnevalsgesellschaften kommen dann zusammen. Und wie funktioniert das dann, Michael? Also ihr schiebt euch dann die Slots zu, die Tage, da kriegst du Brings, hier krieg ich, ist das wie ein Kartenspiel, oder?
Nee, so würde ich nicht sagen. Also wir sitzen zusammen, es gibt ja diese Buchungsrunden und jeder hat sich ja im Vorfeld so Gedanken gemacht, wann will er welche Band buchen. Und wir sitzen dann dort, dann werden die Bands reihum aufgerufen, mehr oder weniger, kannst du dir das so vorstellen, dann kommt zum Beispiel so, Brings. Und dann gehen wir die Daten durch, keine Ahnung, wer hat am ersten Sitzung, wer hat am zweiten ersten Sitzung, am dritten ersten. Dann wird dann aufgezeichnet, ich habe eine Sitzung, ich hätte sie gerne um 20 Uhr. Und dann wird das eingetragen und wird dann zu den Agenturen und zu dem Management geschickt, die dann am nächsten Tag uns ein Feedback geben, okay, das passt oder das passt nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und sage so, ich will die jetzt dann haben und dann kriege ich die. Also wenn ich Pech habe, kriege ich die dann auch nicht. Und ja, es ist natürlich schon so, dass wir selber in diesen Kreis dann da sitzen, also vom Literatenstammtisch, dass wir dann mal das Problem haben, dass wir zum Beispiel eine Band zur selben Uhrzeit wollen, weil der eine ist vielleicht im Satori, der eine ist vielleicht im Gürzenich, dann sprechen wir, dann gehen wir schon hin, um unsere Chancen einfach zu verbessern, dass wir die Bands dann auch bekommen und dann sagen wir, pass auf, keine Ahnung, Gerd, ich hätte die gerne um 23 Uhr, ja pass auf, ich kann die 21 Uhr nehmen, dann fluppt das. Oder wahrscheinlich um 22 Uhr, dass die in einem Rhythmus drin sind. Wir versuchen, den Bands da auch schon so ein bisschen entgegenzukommen, denen auch so ein bisschen die Touren auch zu erleichtern und zu bauen. Das ja, aber am Ende ist die Band derjenige, der entscheidet, gebe ich dem Ganzen nach und mache das so und möchte ich diesen Auftritt spielen oder halt eben nicht.
Gibt's aber auch noch Tricks. Samstag, 20 Uhr will jeder beginnen. Das heißt im Endeffekt, um 0.30 Uhr habe ich so meine Schlussnummer. Warum? Ich fange um 18 Uhr an und habe genau dann, wenn die anderen Pause haben, meine Schlussnummer und mache dann noch DJ, habe ich mich also schon mal rausgenommen aus diesen harten Uhrzeiten.
Ja, und jetzt hört ganz Köln zu und fängt auch um 18 Uhr an.
Nein, ist okay, wie ich angefangen habe. Wie ich angefangen habe bei den Funken, habe ich dann auch gesagt, ich sage, warum fangen wir Samstag nicht um 18 Uhr an? Unsere Gäste können sich keine zweite Uhrzeit merken. Das war mein damaliger Vizepräsident. Aber wie ich dann so ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, so ein bisschen mehr Einfluss auf die Leute bekommen habe und wo man gesagt hat, hey, was der so erzählt, hör mal drauf. Habe ich gesagt, ist doch vollkommen egal. Ja? Wir sagen alle um 1.30 Uhr oder was. Alles, was nach 1 Uhr auf der Bühne ist Quälerei für den Ilverath, ist Quälerei für die Leute, die auf der Bühne stehen und Quälerei für die Leute, die vor der Bühne sitzen. Das ist einfach zu lang. Die Zeit ist zu lang. Dann lassen wir doch vorne mal 18 Uhr locker unsere 9 bis 10 Programmpunkte und dann bieten wir noch eine schöne Nachsitzung an und dann sagen die Leute, hey, 11:30, hier machen wir noch 1,5 Stunden und dann fahren wir schön gemütlich nach Haus. Wenn ich das aber um 2 Uhr mache, wir haben Kollegen gehabt, die haben dann nur, um es auf dem Programm zu stehen, 1.45 Uhr dann noch eine Band reingehauen, ne, um einfach nur zu sagen, die habe ich aber. Ja, das bringt's nicht. Lieber mal auf eine Nummer verzichten, tust du dem Publikum mehr Gefallen mit, wie alles vollfropfen.
Eins muss ich euch natürlich noch fragen, auch hinsichtlich so Konkurrenzkampf. Diesen Sommer hat es ja dann doch auch medial ganz ordentlich gerauscht, weil dann urplötzlich irgendwie früher angefangen wurde, die großen Bands zu verteilen. Also eben genau auf dieses eingezahlt, ne? Dass die großen Gesellschaften haben sich dann schon die großen Bands aufgeteilt und die anderen in die Röhre geguckt. Ja, wie sehr habt ihr diesen Streit wahrgenommen und wie sehr muss der gekittet werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Ja, das ist ein ganz schweres Thema. Das ist ja medial, gerade im Kölner Kreis, ist ja zu einer Art Zerfleischung gekommen. Also wir wurden ja irgendwie, mit einer Art Shitstorm irgendwie, also der ganze Karneval wurde ja mehr oder weniger mit einer Art Shitstorm konfrontiert.
Und es hieß ja dann die Literaten und wir haben da irgendwie gebucht und wir haben uns an irgendwelche Spielregeln gehalten. Ich glaube tatsächlich, da einen Schuldigen irgendwie ausfindig zu machen, erstmal steht mir das nicht zu und zweitens glaube ich, das geht nur gemeinsam. Wir müssen gemeinsam schauen, dass wir Regeln finden, dass wir gemeinsam gucken, wie können wir das alles unter den Hut bringen. Wirtschaftliche Interessen von Bands, ehrenamtliche Interessen von uns und vor allen Dingen auch von kleineren Gesellschaften, weil das ist nämlich das Schlimme dieses Jahr, beziehungsweise in dem Jahr 27, wir haben ja jetzt für 27 gebucht, dass es gerade für die kleineren Gesellschaften, die Situation hatten, zum Beispiel noch gar keine Säle gebucht zu haben, die vielleicht auf eine große Nummer angewiesen sind, die vielleicht sich wünschen würden, Kasala, Blackfoes, Höhner oder wie Räuber und wie es alle heißt, auf dem Plakat stehen zu haben, weil die das brauchen, um Karten zu verkaufen, dass wir die nicht hinten runterfallen lassen. Ja, ansonsten, es war zum Fazit, es war sehr, sehr stressig. Es war sehr, sehr stressig, weil, also, ja, bist du schon in Rente? Ich weiß gar nicht.
Ich bin schon mehrere Jahre.
Seit 40 Jahren in der Rente?
Nein.
Aber ich bin halt. Seit
22.
Ja, und ich bin halt berufstätig, ne? Und ich mache dieses Ehrenamt aus Spaß, aus Freude, aus Leidenschaft. Aber wenn das dann irgendwann zu einem Druck ausartet, dass du wirklich, also. Es war ja ein Chaos hoch 10 und man wollte ja auch seine Programme wollte man zusammenbekommen, aber parallel wollte man ja auch Rücksicht nehmen auf die Spielregeln. Das war schwer, das Gleichgewicht zu finden, ne? Oder?
Wie ja, hast du das gedacht? Also die Initialzündung des frühen Buchens kam nicht von den Literaten, sondern die kam von den Bands. Ich habe mit dem Basis Literatenstammtisch und zwei, drei anderen Kollegen haben wir alle Bands besucht und überall kam, nee, also Herbst ist, wir hätten normalerweise noch gar nicht, doch, wir wären jetzt am Buchen.
Jetzt wir hätten September. Am 13.09. Ja. hätten wir,
so.
Morgen.
Der Druck kam also von den Bands, die gesagt haben, wir kriegen so einen Druck von den anderen Buchern, die drumherum sind, von Firmen, davon. Wir schaffen das nicht mehr, diesen Druck noch 3 Monate auszuhalten. Wir müssen früher ran. Und dann ist bei uns abgestimmt worden, schafft ihr das? Auch von uns waren welche in Urlaub. Ja? Und man hat es geschafft. Und dann ist auch viel durch die Presse gezogen worden. Da war dann auch eine Person, die dann sehr drüber geschimpft hat, hängen gelassen worden und so. Ich habe erfahren, dass die gar nicht ihre Programme bucht, sondern die kauft die bei einer Agentur. Also sag ich mal, haben da Leute ihren Senf zugegeben, wo ich dann wirklich sage, ist nicht so gut. Aber was der Mike sagt, es ist wirklich nicht gut, wenn die großen Gesellschaften, das ist wie eine Pyramide, die Top-Bands bekommen und die mittleren oder kleineren Gesellschaften gar nichts. Dann brechen die mittleren und kleineren Gesellschaften weg. Und was passiert, wenn aus einer Pyramide unten was rausbricht? Bricht doch oben was weg. Das lässt sich nicht verhindern. Wir haben einen Kollegen, der ein bisschen dunkler in der Schattierung ist wie er. Der hat an einem Tag nichts Vernünftiges gekriegt. Ich habe an dem Tag 4 Top-Leute. Wir sind im Austausch, der kriegt eine von mir. Ja?
Okay. So es geht haben, halt auch darum, faires Miteinander. Ne?
So, das haben aber nur die Literaten von mir. Ich komme aus einer Zeit, wo die nicht miteinander geredet haben, die Präsidenten, und sehr verfeindet waren. Das waren diese Altrecken, Brock bei den Roten Funken, ne? Becker bei der Prinzengarde und so. Und die waren sehr, der alte Walpott und so, die waren sehr farblich sortiert. Nur wir. Aber es bringt überhaupt nichts. Heute mittlerweile wird wirklich, die sind untereinander befreundet. Man hilft sich und. Ansonsten haben wir so viele Aufgaben, die wir nicht alleine gestemmt bekommen oder irgendetwas. Und wenn das nicht in einem Zusammenhang oder in einem Miteinander, ich bin zum Beispiel Ehrenoberleutnant bei der Nippeser Bürgerwehr.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, Also, da bin ich stolz.
So höher wie ich.
Ja, da bin ich stolz drauf, weil ich sage, ich bin weder Dreigestirn gewesen, noch bin ich ein Stadtpolitiker, die sowieso die Dienst gerade oder eher.
Aber du hast den Seebus noch für 50 D-Mark gebucht damals.
Ja, genau.
Das ist es.
Und da sagt man dann einfach, hey, ich glaube, dass ich mir das dann einfach erarbeitet oder zeitlich ersessen habe. Oder man redet ja auch mit Leuten und so und der sagt, hey, toll, wir tauschen uns untereinander aus oder was. Es gibt da mittlerweile einen schönen Austausch. Deshalb auch dann, wir müssen auch die jungen Leute fördern, ja, und wir müssen sehen, dass wir untereinander nicht unter die Räder kommen. Noch ein Punkt dazu. Dann kann der Mike wieder, ich will hier nicht nur reden oder irgendetwas.
Dann müssen wir beim nächsten Mal machen wir ein TV-Duell. Da müsst ihr so eine, ja, so eine genau. Uhr hinstellen und dann.
Ja, ich habe zum Beispiel ganz klar die Philosophie, ich buche nur Tanzgruppen aus Köln. Ganz klare Linie von mir, wenn die aus Bonn kommen, wenn die wie die Sandhasen irgendwie aus Bergisch Gladbach kommen oder irgendetwas, sage ich nein. Ich möchte eine Gruppe aus Köln haben. Die Tanzgruppen, das sind die richtigen Amateure, die machen es nicht wegen dem Geld oder irgendwas. Und wenn wir Kölner Literaten es nicht schaffen, unsere Tanzgruppen am Leben zu halten, dass die noch so ein paar Auftritte kriegen, ja, dann sind wir es auch nicht wert. Und deshalb so die harte, so ein Dürscheder Melsek oder was, super tolle Tanzgruppen. Ich buche sie aber nicht, weil ich da so ein bisschen meinen eigenen Tanzgruppen Verpflichtungen gegen habe.
Und vor allen Dingen, die reißen sich auch im wahrsten Sinne des Wortes auch den Arsch auf. Ne? Also meine Freundin tanzt selber bei den Kölschen Griesbergern und ich sehe da, was die da ein Ehrenamt, da eine Arbeit da reinsteckt, ein Fleiß. Also die trainieren teilweise dreimal die Woche. Die kriegen dafür keinen Cent. Die leisten so viel, die verzichten so viel dafür und opfern den ganzen so viel auf. Und deshalb, ich bin auch selber ein Freund davon, ich weiß nicht, wie der Gerd das sieht, aber ich selber, ich buche auch Tanzgruppen, das haben wir auch gemacht, auch letztes Jahr und das haben wir auch, werden wir auch zukünftig so handhaben, die vielleicht nicht zu der sogenannten Top 5, wenn es überhaupt eine Top 5 gibt, zählt. Sondern ich bin der Meinung, das sind alles Jungs und Mädels, die sind alle bemüht, der eine ist was stärker, der andere ist was schlechter. Aber alle setzen sich für diesen Brauchtum, für den Kölner Karneval ein und ich finde, dass die es auch verdient haben, auch gebucht zu werden, auch wenn sie vielleicht nicht zu den sogenannten Top 5 gehören. Weil ich glaube gerade da müssen wir als Vorbilder agieren, wenn wir immer nur dieses auf dieses sogenannte Top 5-System buchen, wo die Tanzgruppen vielleicht schon 100 Auftritte haben, dann laufen andere rum, die haben vielleicht 10 Auftritte, bin ich der Meinung, dann nehme ich doch lieber mal nicht die schon 100 hat, sondern gebe denen die Aufmerksamkeit, die vielleicht etwas leistungsschwächer ist, aber sich genauso den, sorry, Arsch aufreißt wie andere Tanzgruppen auch. Und ich glaube, das ist auch der Weg und ich hoffe, das hören viele und machen da auch viele nach, weil sonst haben wir nämlich irgendwann ein Problem, dann sterben die nämlich auch noch aus. Weil man bucht ja auch nicht, wenn man ehrlich ist, also ich habe das noch nie gemacht, der Gerd wahrscheinlich auch nicht, man bucht ja auch nicht 5 Tanzgruppen, ne? Also du hast dann, wie viel hast du, eine wahrscheinlich drin, ne?
Eine in pro
plus
Sitzung.
Plus Traditionsgesellschaft, ja. Wo nochmal getanzt wird, so.
Ja, also drei große Nummern, ja, ne? Ja. Eigenes Traditionschor, fremdes Traditionschor,
genau.
Tanzgruppe,
genau.
Und manchmal bei manchen Sitzungen auch aus drei gestorben. Ich habe nicht auf jeder Sitzung aus drei gestorben.
Und dann muss man ja auch sagen, dann haben die Tanzgruppen ja auch noch, egal in welchem Leistungsformat die gerade sind, ob sie jetzt gerade höher angesiedelt sind in der Range oder ein bisschen weiter unten, die haben ja auch noch oft das Problem, wenn dann gekürzt wird, so ehrlich muss man ja auch sein.
Zwei Tänze.
Dann heißt es nicht drei Tänze, sondern zwei Tänze. Und ich kann mich an eine Sitzung erinnern, das war vorletztes Jahr, da war dann meine eigene Freundin dann da auf der Sitzung Lipser Burger. Wäre totaler Zufall, hat der mich ja noch gebucht. Also war nicht schon mein Booking. Ja, die haben dann einen Tanz gemacht, ne? Weil wir gegangen haben. Dann kannst du dir vorstellen, was ich mir zu Hause anhören durfte. Das war, oder letztes Jahr war das gewesen.
Ja, genau. Nee, aber wirklich faszinierend, was ihr erzählt. Vor allem, ich finde, es sind ja wirklich zwei Generationen Literaten. Ihr seid irgendwie 35 Jahre auseinander. Und aber trotzdem...
Ich werde dieses Jahr noch 67. Ja.
35.
Ja, okay.
Süße 35. Ich bin halt Küken hier.
Nein, aber es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass einerseits natürlich viele Unterschiede da sind, auch in der Herangehensweise, aber dann auch trotzdem, was den Karneval, die Werte, die Tradition angeht, da seid ihr dann am Ende des Tages komplett deckungsgleich. Also das ist wirklich faszinierend zu sehen. Und ich glaube, du, Gerd, hörst auf bei den Literaten als Literat, ist richtig?
Ich höre nächstes Jahr Aschermittwoch bei den Blauen Funken auf.
Ja.
Da habe ich 30 Jahre dann Blaue Funken gemacht. Gab es bis jetzt in der Geschichte keinen, der es gemacht hat. Aber meinen Heimatverein, wo ich rauskomme, wo ich 85 als Liter, also 74 dahin gekommen bin.
Kajuja Delbrück,
genau. Und seit 85 da die Programme mache, die mache ich noch bis zu einer kölschen Zahl. Und dann will ich es da auch übergeben und so. Aber auch wenn ich jetzt Aschermittwoch aufhöre, es gibt zwei Firmen, die mir gesagt haben, du kannst bei uns professionell anfangen. Nett, dass man das so sagt. Aber ich möchte mich eigentlich im Ehrenamt engagieren. Ich möchte irgendwas in die Richtung machen, aber nicht in einem Arbeitsverhältnis, sondern ich will da dann auch das Ehrenamt, mal gucken, was dann da draus wird, weitermachen, weil ich das für sehr wichtig halte. Das zu machen, nicht nur das Ganze mit dem Geld.
Um 30 Jahre voll zu machen bei der Nipster Bürgerwehr, hast du, glaube ich, noch 27 vor dir.
Ja, habe ich noch was vor mir, ja.
Das wäre ein Ziel oder sagst du, boah, das...
Ich glaube tatsächlich, und das sage ich jetzt selber als junger Mensch, ich glaube, irgendwann ist immer so ein Zeitpunkt, da muss dich mal einer runtertreten von deinem Posten. Ich glaube, Veränderung ist wichtig, ich glaube, Veränderung ist gut. Ich würde das nicht ausschließen, um Gottes Willen, es macht mir ja Spaß, ne? Aber... Ich weiß es nicht, ob ich in 27 Jahren, also da bin ich ja auch über 60, ob ich das dann noch mache, das kann ich nicht sagen. Vielleicht sitze ich dann auch dann irgendwo an der Theke und trinke mir ein schönes Kölsch und gucke den anderen zu.
Also ich
mit dem Gerd,
nicht,
der dann über 100 ist, wahrscheinlich.
Alles gut. Ich glaube nicht, dass es noch Leute gibt, die dann so etwas 30 Jahre machen. Man sieht das ja auch an den Präsidenten. Auch ein Hunold hat nach 25 Jahren aufgehört, ne? Hansi Kölschbach hat aufgehört, ich glaube auch ein Walport wird, dass man das nicht nur mal macht, weil es ist ja auch, du hast es eben auch mal erwähnt, es muss, oder der Mike hat es erwähnt, der Partner muss es ja mitmachen. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren das erste Mal mit meiner Frau eine Sitzung nebeneinander gehabt. Ja? Andere haben gesagt, hat der überhaupt neben dir gesessen? Doch, sagt sie, es war vollkommen okay. Und ich kann dann aber auch sagen, das ist deren Job und mach es nicht. Und es war schön, neben ihr zu sitzen. Das andere war aber auch gut. Dann, also man muss das für sich selber rausfinden.
Und heute war es für mich schön, neben euch zu sitzen. Vielen Dank für den Besuch bei Bis der Nubbel brennt. Wir haben viel aus der Literatenszene gehört und erfahren. Wir durften mal ein bisschen Mäuschen spielen. Das war sehr, sehr spannend, mit euch zu plaudern. Vielen lieben Dank für den Besuch an Gerd Wodacik von den Blauen Funken und an Mike Schöninger von der Nippeser Bürgerwehr. Oh, der Gerd hat sogar noch Geschenke mitgebracht.
Jetzt wirst du... hier. Da darfst du auch was überreichen.
Ja, aber schon da.
Den packen wir dann gerne gleich nach der Sendung noch aus.
Erstmal vielen lieben Dank auch von dir, dass wir hier sein durften. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen was für die Hörer und Hörerinnen erzählen konnten. Was
genau, auf jeden Fall getan. Ja. Nee, das war sehr spannend. Und wir sind mal gespannt, ob der Gerd, wenn er bei den Blauen Funken aufhört, noch Prinz Karneval wird. Aber das wird
Nein, ganz klar, kann ich direkt von Antwort, nein, ist nie spontan. Irgendwie mein Trachten oder was oder eine ein Wunsch von mir gewesen. Ich könnte mir einen Prinzenführer vorstellen.
Okay.
Aber kein...
Wir sind gespannt, was noch alles
kommt. Nee,
vielen Dank für heute. Für mich bleibt an dieser Stelle nochmal zu sagen, Tipp in eigener Sache, wir sind live als Live-Podcast am 6. November im Cinedome. Bis der Nubbel brennt, das erste Mal als Live-Podcast. Zu Gast dann bei mir Volker Weininger, der Sitzungspräsident, und Basti Kampmann, Kasala Frontmann. Freue ich mich sehr drauf. Tickets unter cinedome.de. Für heute war es das bei Bis der Nubbel brennt. Folgt uns gerne auf Instagram, hört rein bei Spotify, schaut gerne rein bei YouTube. Also, Bis der Nubbel brennt, heute mit Gerd Wodacik und mit Mike Schöninger. Vielen Dank für euren Besuch.
Danke dir auch.
Und ihr bleibt bitte Jeck.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.